Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu werden. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dräng sie zur Vollendung hin und jag die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Hallo Florian.
Hallo Arno.
Willkommen hier beim Herrengedeck. Noch sind wir am Arbeiten an einem neuen Einspieler. Begrüßungseinspieler. Ja. Und so lange dachte ich mir, kram ich doch mal ein bisschen in meinem Gedächtnis. Das war eines der wenigen Gedichte, die ich in der Schulzeit auswendig lernen musste. Mhm. Das, was Sie gerade gehört haben, wenn Sie es nicht erkannt haben, was die meisten wahrscheinlich haben, weil es ja doch recht bekannt ist.
Also ich habe das noch nie gehört.
Das war Herbsttage von Rainer Maria Rilke.
Ja, ja.
Musstet ihr noch Gedichte auswendig lernen in der Schule oder habt ihr schon nur noch Kompetenzen
ja,
gelernt?
Ja, aber zwei oder so in 13 Jahren. Ich glaube, das war so die Endphase des Auswendiglernens, weil das ja böse, autoritär und stumpf ist. Und so ein paar Jahre jünger als ich, die haben es dann gar nicht mehr gemacht.
Ja, das andere, was wir hatten, war ein paar Strophen von Der Handschuh. Ich glaube, das ist von Schiller. Davon weiß ich aber schon gar nicht mehr so viel.
Und das mag ich, das Gedicht, aber ich kann mir überhaupt nichts auswendig merken.
Das war das letzte, der Erlkönig, aber da weiß ich schon nicht mehr, ob ich mir das nicht mal danach irgendwann mal beigebracht habe.
Und Ribbeck im Havelland, habt ihr den auch gehabt?
Ja, haben wir auch besprochen, aber ich glaube.
Das war so ein Klassiker.
Das ist nicht, dass wir das auswendig lernen mussten. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß, Der Handschuh, das war das erste, damals auch in der 5. Klasse. Mussten wir das noch machen bei einer sehr kleinen Deutschlehrerin.
Ja, ich weiß, auch wegen diesem Handschuh jetzt, weil mein Vater war großer Schiller-Freund. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich in der Schule nie Schiller besprochen habe. Nie. In keiner einzigen Klasse. Und das hat mich halt immer aufgeregt. Aber ich finde, der Vater hat dann auch immer gesagt, das wäre so toll, aber interessiert man sich ja für andere Sachen. Aber immer Goethe ganz viel. Und aber sag's keinem weiter. Ich finde Schiller viel besser als Goethe. Und das habe ich dem Uli Wille irgendwann mal betrunken im Suff erzählt und zugegeben. Und dann war der kurz davor, mich zu erwürgen, wie man denn sowas sagen könnte.
Und für alle, die es nicht wissen, wer Uli oder Ulrich Wille ist, ist der Lektor bei Eigentümlich Frei.
Korrektor,
und
ja.
Eigentlich ein wandelndes Gedächtnis, wandelndes Lexikon, ein unglaubliches Vermögen, sich Dinge einzuprägen und wirklich zu allem was zu wissen.
Zu allem, ja.
Ja.
Und ich meine, er hat auch Germanistik oder Sprachen sowas studiert, Philosophie dazu. Und dann, das war beim Roland-Bader-Treffen, haben wir auch, glaube ich, mal drüber gesprochen, kurz. Und hatten dann schon einen über den Durst getrunken. Und dann habe ich mich dann, wo das Wort darf ich nicht sagen, habe ich dann zugegeben, dass ich Schiller besser als Goethe finde. Und er hat sich dann verschluckt. Und sich 5 Minuten darüber lustig gemacht, wie dumm doch Schiller wäre, weil er beim Gedicht die Glocke den Klöppel vergessen hat. Weil er bei der Glocke so diese lange Handwerksbeschreibung darstellt, wie dann dieses tolle Handwerk hergestellt wird, diese Glocke hergestellt wird mit dem Guss und mit dem Lehm. Und wo ist denn der Klöppel? Und er hat sich nicht mehr eingekriegt.
Ja, das klingt nach einer wunderschönen Tresengeschichte. Wir werden mal gucken, dass wir ihn dann auf Usedom wieder mal zu einem Herrengedeck einladen.
Ja, unbedingt. War letztes Mal ja auch dabei mit Martin.
Ja, dass wir daraus eine kleine Institution machen. Das sollte auf jeden Fall der Fall sein. Und das andere, habt ihr Faust gelesen, als ihr in der Schule wart?
Ja, Faust 1. Aber hat mir auch nicht gefallen. Auch wenn jetzt gleich die Hörer abspringen. Es hat mir keinen Spaß gemacht, Faust.
Ich habe in NRW damals gemacht und da war es nicht im mein Abi. Das war damals nicht im Kernlernplan und habe dementsprechend einen Deutsch-LK gehabt. Einen Deutschleistungskurs, ohne jemals Faust gelesen zu haben.
Ja gut, das ist fast noch peinlicher, als keinen Schiller gelesen zu haben. Weil das ist ja, also Faust ist ja schon fast der Gründungsmythos, bevor es Auschwitz gab. So ein bisschen.
Ja, ist zumindest für die deutsche Sprache wahrscheinlich ja fast so. Ja, die Bibel war schon, die Übersetzung von Luther war wahrscheinlich schon prägender, aber für die Hochsprache wird ja Faust durchaus als das Beispiel genommen, zu dem ja ein Mensch in der Lage ist, der Deutsch beherrscht, was er daraus holen kann. Ich habe dann in einem Übereifer der Kompensation mir das Büchlein mal geholt und habe dann das selber nach dem Abi durchgelesen und habe dann mal versucht, mir einige Stellen davon auswendig zu lernen, die mit Mephisto anfangen. Ne? Ich bin der Geist, der stets verneint, oder der Geist, der stets das Gute will und stets das Böse schafft. Aber das ist alles nicht so hängen geblieben wie jetzt die Herbsttage von Rilke. Vielleicht, vielleicht weil es mit 20 nicht so hängen bleibt, wie wenn du es mit 10, 12 lernst.
Ja, was mir bei Faust immer so ein bisschen beeindruckt hat oder was hängen geblieben ist, dass der faustische Mensch von der Philosophie her, den Begriff hört man ja ab und zu, dass jemand faustisch wäre. Und das finde ich echt schön, dass sich so ein Wort als geflügeltes Wort entwickelt hat. Also dieses typisch, was man den Deutschen nachsagt, dass sie nach dem tiefsten Erkenntnis streben, was die Welt im Innersten zusammenhält, selbst wenn das halt furchtbare Konsequenzen hat mit diesem neuen Wissen, aber da irgendwie so ein innerer Drang dahinter ist, die Dinge hinter den Dingen zu erfahren. Aber sonst, keine Ahnung, fand ich Goethe eigentlich ziemlich kacke.
Sehr schön.
Ja.
Meinung stark. Aber
was mir gerade auffällt, der Erich Maria Remarque, den kennst du auch, ne?
Ja.
Im Westen nichts Neues. Und genau. Warum zum Geier heißen denn die Erichs immer Maria mit zweitem Vornamen? Das würde ich jetzt mal gern die älteren Hörer fragen. Vielleicht wissen die das. Weil der Maria Rilke ist ja auch ein Erich. Vielleicht passt der Name irgendwie klanglich zusammen.
Wie ist es hier es gibt doch einen Professor, wie heißt er denn, der aus Bonn emeritiert ist, auch bei Eigentümlich frei dabei ist.
Heißt der auch Erich Maria?
Nee, der heißt Erich. Ach, fällt mir bestimmt gleich ein. Ach,
der heißt Halt Erich. Sie noch ein bisschen hin, ich hab's gleich in Google. Erich Wede.
Ja, Erich Wede. Da muss man gucken, ob er vielleicht auch noch Maria heißt. Ja, aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß nur, dass Remarque ist ja ein Pseudonym.
Ja, genau.
Das hat irgendein Kramer oder so geschrieben.
Ja, das fand ich auch voll blöd. Soweit ich weiß, hat er das geändert, weil er dann nichts mehr mit dem Deutschen zu tun haben wollte, weil der Erste Krieg halt so schrecklich war. Aber deswegen direkt da seinen Namen ändern, also. Naja, aber das hatten wir vor 2 Folgen schon.
Genau.
Aber sich
damals war es noch, na gut, das ist ja wieder ein Künstlername quasi.
Stimmt, ja, stimmt. Aber was ich nur empfehlen kann, wir haben auch im Westen nichts Neues gelesen, ihr wahrscheinlich auch in der Schule, oder? Das war so ein bisschen Pflicht.
Ja.
In vielen Schulen. Und das zeigt ja eigentlich so diese Sinnlosigkeit und diesen Schrecken des Krieges. Mir hat das Buch damals riesen Spaß gemacht, mir hat das so gut gefallen, ich habe das auch mehrfach gelesen, aber es hat mir niemals erklärt, weil ich dann später auch Geschichte studiert habe, warum denn dann die jungen Kerls da so eifrig reingezogen sind und mitgemacht haben, wenn das doch alles so scheiße ist. Und da fand ich immer so ein bisschen die Erklärungslücke von Remarque. Und das hat dann, als ich halt zum ersten Mal Stahlgewitter von Jünger gelesen habe oder auch gehört habe als Hörbuch, hat das so ein bisschen die Erklärungslücke gefüllt, weil man dann eben auch, so schlimm es halt klingt, die positiven Seiten vom Krieg dargestellt bekommt, die man sich halt heute als junger Mensch 100 Jahre später überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und die Stahlgewitter waren ja eigentlich immer so ein Dauerbrenner irgendwie, die werden regelmäßig verkauft. Soweit ich weiß, hat Jünger auch in hohem Alter immer noch das meiste Geld von den Stahlgewittern verdient, von seinen Tantiemen. Aber das hat immer so ein bisschen diesen Ekel des Krieges ergänzt, um dieses Spannende und Archaische und
dieses Kameradschaft. Streben nach Heldentum auch, ne, und nach vielleicht genau, auch Männlichkeit.
Ja.
Aber bei mir war das auch so. Ich habe auch im Westen nichts Neues mehrfach gelesen und sogar irgendwann mal gesagt, das ist in der 7., 8., 9., 10. Klasse, dass es mein Lieblingsbuch ist.
Ja.
Hat sich mittlerweile auch geändert. Aber es war auch eine der wenigen Bücher, die ich mehrfach gelesen habe. Ich habe Jünger bis jetzt noch nicht gelesen.
Ja, ich muss sagen, die Stahlgewitter ist auch nicht so gut. Auch wenn jetzt die so das für die, so die Bibel der Rechtskonservativen oder wie man das auch jetzt übertrieben darstellen kann, aber ich finde das sprachlich bei weitem nicht so gut, aber es ist klar, der Typ war da 18, 19, 20 oder so, als er das geschrieben hat.
Das waren doch auch ein bisschen die Tagebücher von ihm, oder? Wenn ich, oder aufs basierend auf
seinen Tagebüchern. Genau, genau. Das ist, also diese Tagebücher, die dann auch viel später veröffentlicht wurden, von 1914 bis 1918, wurden dann, ja, sagen wir mal, belletristisch aufbereitet für diese Stahlgewitter und halt auch dann direkt ein durchschlagender Erfolg.
Ja, aber im Westen nichts Neues kann ich mich, oder diese Szene hat sich eingeprägt, wo die dann hinter der Front so einen Fronturlaub hatten, irgendwie 30 Kilometer dahinter, und dann sich gegenseitig die Wanzen und Läuse aus der Uniform vom Kopf gezogen haben und die dann in so einen heißen, auf so einer heißen Pfanne oder so, oder einem heißen Blech dann zum Platzen gebracht haben. Und dann irgendwie.
Ja,
dann,
und war das nicht ein Rennen oder ein Wettlauf oder sowas?
Ich weiß nur, das ist irgendwie so ein Knacken oder sowas, und dass sie dieses Knacken so als große Freude beschrieben haben und dass es ja ein schöner Tag war, weil sie nicht an der Front waren und sich da es reichlich Essen gab und alles.
Ja.
So, ich denke, das war jetzt genug Einführung, einführende Worte.
ich dachte, ich komme wieder um mein Thema rum.
Ja, unsere Hörer sind wahrscheinlich jetzt schon sehr gespannt.
Die haben sich jetzt schon im Westen nichts Neues und Stahlgewitter bestellt in den letzten 5 Minuten.
Ja, bestimmt geguckt, wo es das als Hörbuch gab. Aber wir sind Ihnen ja noch schuldig von dem, was du letztes Mal nicht zugekommen bist, weil wir uns zu tief im Kaninchenloch der Verschwörungstheorien verwandelt haben.
Hm.
Lieber Florian, dein Thema.
Ach so, jetzt, okay. Mein Thema, das ich mir ausgesucht habe, war Schmerzen und Schmerzmittel. Und das hat bei mir eigentlich so mehrfach im Leben so spannende Momente gegeben, wo ich gemerkt habe, dass Leute da einen komplett unterschiedlichen Zugang zu haben, zu diesen Schmerzen und halt eben auch dann die Lösung der Schmerzen, die Schmerzmittel. Ich habe als Kind noch nie ein Schmerzmittel bekommen, weder vom Arzt oder von meinen Eltern oder was auch immer, sei es jetzt Aspirin, Ibuprofen, was auch immer. Meine Mutter hat auch mal gefragt, ich glaube in ganz seltensten Fällen 1-2 Mal, sonst wirklich gar nicht. Und es war immer so Wadenwickel, Wärmflasche, ab ins Bett und warten, bis vorbei ist. Und
kommt von alleine, geht von alleine, ne?
Genau, ja. Und durchhalten, stell dich nicht so an, Indianer kennen keinen Schmerz, etc. Das soll ja heutzutage höchst traumatisierend sein, wenn man Kindern das sagt, habe ich gelesen. Naja,
kann man drüber streiten. Außerdem ist es auch irgendwie rassistisch, weil man ja das Wort Indianer benutzt.
Ach so, ja, aber man stellt die als positiv dar.
Ja, ist ja trotzdem dann, wie nennt man das? Nicht Virtual Signaling, sondern hier, wenn man irgendwie sich verkleidet.
Ach, gibt's. Ach ja, wenn der Macron, nee, nicht der Macron, der andere aus Kanada, wie heißt der?
Trudeau, der sich da
nicht
Blackfacing, sondern Cultural Appropriation, so rum heißt es auf Neudeutsch. Also, wenn man die Kultur eines anderen Volkes annimmt und wenn man die Indianer jetzt als tapfer darstellt, ist das trotzdem falsch, weil wir können uns ja nicht reinfühlen, wie ein Indianer denkt, lebt und so. Und deshalb ist es falsch.
Ja, ich muss mir jetzt direkt ein Seitenthema aufschreiben, was mir gerade einfällt. Das ist spannend.
Ja,
auf jeden Fall. Ich habe dann aber mit Anfang 20 oder so, habe ich meine Weisheitszähne rausgekriegt. Und dann hat also ich wollte dann erst eine Seite, dann die andere Seite und dann hat der Zahnarzt gesagt, ach Herr Müller, erst eine Seite, dann eine andere Seite, das machen sonst immer nur die Frauen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann machen wir halt alle zusammen.
Bei den Eiern gepackt. Anders.
Ja genau. Und dann war ich dann da und das hat auch noch wehgetan wie eine Sau. Also natürlich war es betäubt lokal, aber trotzdem eine richtig unangenehme Geschichte. Und ich habe aber dann danach Ibuprofen bekommen. Und ich hatte, soweit ich weiß, in meinem Leben noch nie vorher Ibuprofen genommen. Und das waren halt 800er, also 800 Milligramm. Und ich habe dann nachmittags, war dann zu Hause, meine Freundin hat sich um mich gekümmert, ein Teechen gekocht und so ein Kram. Und ich habe dann diese 800er genommen, zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich war komplett weg. Also ich war dermaßen neben der Spur und zugetrönt. Ich habe im Bett gelegen, ich habe irgendwelche beschissenen Comedy-Serien geguckt, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte und habe einfach nur gelacht und gegickelt und irgendwelche bekloppten Sachen gemacht und habe das dann Leuten später erzählt und die haben gesagt, du hast ja nicht mehr alle. So 800, dann nehme ich, wenn ich erkältet bin. Und dann, krass, hätte ich mir niemals vorstellen können, aber habe dann immer so ein bisschen weiter rumgefragt und geforscht und bin zu dem Schluss gekommen, dass so Schmerzmittelkonsum oder Ibuprofenkonsum im Speziellen ziemlich weit verbreitet ist. Aber jetzt Frage an dich, wie war es bei dir, wie ist es bei dir?
Bei mir war es komplett auch so. Also meine Mutter hat auch immer darauf bestanden, keine Schmerzmittel zu nehmen. Außer wenn man irgendwie, wenn es wirklich schlimm ist, und es war nie wirklich schlimm.
Ja.
Und ich habe es dann zum ersten Mal bei der Bundeswehr gehabt. Da hat mir dann irgendwie mal der Truppenarzt dann auch, ich glaube, 800 oder 600, ich habe keine Ahnung davon, aufgeschrieben. Da habe ich es auch zum ersten Mal wirklich so aktiv genommen. Ich lag da auch im Bett und dachte mir, wow, was ist das? Und habe es dann erst, ja, so im WG-Leben und im Erwachsenenleben mitbekommen, wie leicht Schmerzmittel denn, also gerade so Aspirin oder sowas, ja, auch eine Tablette oder zwei Tabletten am Tag bei Bauchschmerzen und sowas, wo ich mir auch so denke, so, hä? Also Schmerzmittel nehme ich vielleicht jetzt einmal im Jahr eine halbe Aspirin oder sowas, und aber auch das, und jedes Mal schäme ich mich dafür, wenn ich sie nehme.
Ja, genau, das habe ich auch, und das wollte ich auch ansprechen. So, warum, woher kommt dieses Gefühl, dass man da eigentlich was Falsches macht?
Vielleicht ist das so ein bisschen, ja, Chemie, ne, davon wegen, es ist ja Chemie und was ist was Falsches, stimmt. Weil es war ja auch jahrelang so, dass spezielle Aspirin am Anfang damit geworben hat, dass es ja auch, Aspirin verdünnt ja einfach das Blut, und das ist, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das mittlerweile bestätigt ist oder nicht, aber auf jeden Fall, dass es Herzinfarkten und dergleichen und Arterienverstopfung vorbeugt. Und dass es sogar ein Werbemittel war und dass es dann aber durch die amerikanische Arzneimittelagentur verboten wurde, das zu sagen. Also, dass Aspirin nicht nur Schmerzen löst, sondern auch prophylaktische Wirkungen hat oder hatte.
Ja.
Aber ich glaube, das ist wirklich diese Sache, es ist Chemie. Es ist.
Also so Richtung chemische Drogen dann, oder?
Ja, genau. Und man weiß nie, was genau, was da drin ist und was da im Körper verbleibt und dergleichen mehr. Und ja, dementsprechend ist dann das Schmerzmittel eigentlich abzulehnen, weil es vielleicht auch, weil die Wirkung irgendwann nachlässt oder so.
Ja, das habe ich halt auch gemerkt mit vielen, denen ich gesprochen habe, die wirklich, also auch junge Leute, die halt regelmäßig Ibuprofen nehmen. Und also jetzt normale Leute, so keine, die sich dann irgendwie da das regelmäßig reinzwitschern, aber halt direkt dazu greifen, sobald irgendwie der Schuh drückt. Und dass die halt mittlerweile dann auch mit 400er, 600er, 800er Ibuprofen benutzen, wo, wie du es ja auch erlebt hast, wo wir dann, die nicht daran gewöhnt sind, einfach vollkommen aus dem Leben gehauen werden. Ich glaube aber, dass auch dieser Charme zusätzlich noch ein Gefühl ist, vielleicht auch ein männliches Gefühl, du kommst mit deinen Schmerzen nicht klar und kürzt ab. Oder bilde ich mir sowas ein?
Doch, kann durchaus sein. Ich habe auch das Gefühl, dass Schmerzmittel von Frauen häufiger konsumiert werden. Dass da in der Handtasche immer ein Tablettchen drin ist oder so ein Streifen. Und dass es dann auch immer mal kommt, ja, wir hatten Kopfschmerzen, oder ich habe Kopfschmerzen, ja, genau. wir hatten Schmerzmittel dabei. Da kann sich über spätestens jede dritte Frau hat das bei sich in der Handtasche drin. Vielleicht auch durch die Menstruation, dass da andere Formen von Schmerzen entstehen oder kontinuierlicher da sind oder ja, kontinuierlicher, regelmäßiger. Dass es da vielleicht was anderes ist. Und es kommt hinzu, dass Frauen auch ein geringeres Schmerzempfinden haben als Männer, und das ist wissenschaftlich abgesichert.
Ja.
Wer es nicht glaubt, kann es auf, ich glaube, Schmerzhilfe oder sowas nachgucken.
Empfindlicher sind.
Ja, einfach empfindlicher sind. Das ändert sich nur kurz vor der Geburt, werden auf einmal Hormone bei Frauen freigegeben, die dafür sorgen, dass sie dann in dieser Zeit wesentlich schmerzresistenter sind als Männer. Ist ja auch kein Wunder, so eine Geburt ist mit Schmerzen verbunden, gerüchteweise.
Also alles gar nicht so schlimm, habe ich mir schon immer gedacht.
Ja, ich glaube, es ist immer noch schlimm genug.
Ja, aber was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. Und dann so die weiterführende Frage. In den USA ist ja jetzt eine ziemlich krasse Medikamentensuchtwelle am Laufen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Und jetzt irgendwie schon also es ist so, dass das hat mit dem Prozac angefangen. Das war ja auch so ein Glücklichmacher, irgendwie vor 10, 15 Jahren. Und man hat ja irgendwie so das Gefühl, dass die Amerikaner noch schneller zur Medikamentierung greifen als irgendwie Europäer. Zumindest kam mir das immer so vor.
Ja, die haben ja auch viel größere Packungen, ne? Also hier in Deutschland kaufst du irgendwie so ein Aspirin, wo hier 8 Tabletten drin sind. Und in den USA kriegst du das, oder in der Türkei auch schon im Supermarkt, so eine 200er-Packung, die kosten dann auch nur 20 Euro, was hier in Deutschland wahrscheinlich 100 Euro kosten würde. Aber die haben dann ganz anderes Verständnis zu Zugang zu dazu.
Und auf jeden Fall diese Prozac-Geschichte, die ist irgendwann ziemlich eskaliert, dass, oder immer noch am Eskalieren, dass halt viele Jugendliche einfach Prozac abhängig sind und schwer depressiv. Das ist halt ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, meine ich. Also dann staut sich das Glück in deinen Synapsen künstlich. Auf jeden Fall war das damals schon eine ziemlich krasse Welle. Und jetzt hat man eine neue Welle von Opiaten oder Heroinabhängigen, die aufgrund von, also von legal verwendeten Opiaten, die ihnen der Arzt verschrieben hat als Schmerzmittel oder als Medikamentation, das aber nicht bezahlen können oder wollen, wegen auch anderen Krankenversicherungssystemen, und dementsprechend dann in die illegale Drogenschiene reinrutschen und sich halt die Opiate dann beim Dealer besorgen. Und ich kenne jetzt keine Zahlen, hätte ich vielleicht mal besser vorher nachschauen sollen, aber das scheint wohl ziemlich krass zu krassieren. Und deswegen die Frage, müsste man da nicht was machen?
Du meinst, wir haben jetzt gerade die Einstiegsdroge Nummer 1 identifiziert, die Kopfschmerztablette.
Genau, ja.
Und von der Kopfschmerztablette bis zu Crystal Meth ist es nur auch noch ein marginaler Sprung.
Nee, aber soweit ich weiß, kommt man in den USA sehr, sehr leicht an Schmerzmittel dran. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben gar kein Verschreibungssystem, weil die ja sowieso alles aus eigener Tasche bezahlen, also als Privatkrankenversicherte. Und da, glaube ich, ist in Deutschland so dieser, ja, diese Institution des Arztes schon noch hemmend, also dass man da nicht direkt dem Markt verfällt, wenn man das jetzt so sagen will, sondern auf eine Autorität hört, die dann sagt, du kriegst jetzt nur A, B, C und ich entscheide das für dich, weil du keine Ahnung hast.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker, ne? Die deutsche,
genau,
ja, die deutsche Obrigkeitshörigkeit oder auch das wahrscheinlich eher der Schutz, den sich da Ärzte und Apotheker aufgebaut haben. Dass sie da vor allen Dingen Apotheker, dass sie die Sachen nur verkaufen dürfen. Aber vielleicht auch ein bisschen tatsächlich so eine, ja, die Arzt-Patienten-Beziehung und die Arzt-, die Patienten-Apotheker-Beziehung, dass die da ein wenig, ja, obrigkeitshöriger ist als vielleicht in anderen Ländern. Aber vielleicht ist auch einfach das Vertrauen nicht da in den Patienten. Oder vielleicht waren es einfach nur bessere Lobbyisten, die Apotheker hier in Deutschland, als in anderen Ländern, dass sie da dieses, ja, dieses Verfahren oder diese Verschreibungs- und Verkaufssache besser im Griff hatten, als dass die ausländischen Apotheker konnten.
Wie meinst du das? Das habe ich auch nicht begriffen.
Dadurch, dass Apotheker das nutzen, um die Marktgesetze nutzen, wenn sie diejenigen sind, die, wenn sie nur diese Sachen, Schmerzmittel und Co. verkaufen können, dann können sie einen höheren Preis nehmen, als wenn die jetzt bei Aldi über die Theke gehen, so wie es ja in den USA der Fall ist oder sonst wo. Ja. Dementsprechend, dass einfach eine, ja, eine Lobbyismus-Sache ist, dass das hier nur die Apotheke verkaufen darf, oder man kann es halt im Internet bestellen, bei Doc Morris oder so, weil in Holland das einfach nicht über eine Apotheke abgegeben werden muss.
Ja, soweit ich weiß, haben die Apotheken in Deutschland ja auch ziemlich viel damit zu kämpfen, dass die Leute nicht mehr da reingehen, sondern halt online bestellen. Und soweit ich weiß, kann man ja auch schon verschreibungspflichtige Sachen online bestellen, ne?
Genau, aber das ist so ein bisschen das Problem, dass der deutsche Apothekermarkt über 70 Jahre oder so geschützt war, dass die so faul wurden und sich ausgeruht haben und jetzt durch das Internet, dieses Neuland, auf einmal dann, weil die Leute halt merken, die Medikamente sind deutlich günstiger im Ausland, das dann da bestellen und dann ihr Rezept abfotografieren oder sonst wie. Und dass da jetzt die Apotheken dann dagegen Sturm laufen, um die Versorgungssicherheit auch auf dem Land zu gewähren. Sollen sich mal die Apotheker hier unten drunter kommentieren.
Was ich auch gehört habe, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, weil die Apotheker, die können gar nicht mehr gute Arbeit machen, weil die Anforderungen an neue Medikamente so streng geregelt sind in der EU. Also, dass normalerweise jetzt zum Beispiel Apotheker Heinz um die Ecke, der war ja dann früher bekannt für seine selbstgemischten tollen Rezepte, die halt Leuten geholfen haben. Und dadurch, dass das jetzt alles zentralisiert abläuft oder halt über Großkonzerne geregelt ist, was ja auch gut ist, ist es aber sehr schwierig, neue Medikamente zuzulassen oder die verkaufen zu dürfen. Und durch diese Schranken kommt Heinz halt nicht durch. Und deswegen kann er nur die billigen Großkonzerne Mengen Medikamente verkaufen.
Ah, dazu müssen wir eine eigene Sendung machen. Da habe ich mich mit meiner Masterarbeit mit dazu beschäftigt. Die Europäische Arzneimittelbehörde ist.
Hast du in deiner Masterarbeit nicht irgendwas mit Geldsystem?
Das war die Bachelorarbeit.
Ah, okay.
Vom Regen in die Traufe. Tatsächlich ist die Europäische Arzneimittelbehörde im Vergleich zur amerikanischen die laxere oder die zulassungsfreudigere.
Okay.
Und ja, Medikamente werden heutzutage ja gar nicht mehr vor Ort hergestellt, zumindest nicht die komplexen, weil die ja alle auch abgesichert sind über Patente und Co. Der Apotheker heutzutage schmiert ja höchstens irgendwelche Cremes zusammen oder der kleinen.
Ja.
Aber die wirklich wirkungsvollen Medikamente, vermeintlich wirkungsvoll, sind sie auch. Es dauert halt nur alles ewig. Die werden halt alles nur von den großen Pharmaindustrien hergestellt. Aber das ist ja genau dasselbe. Und die sind natürlich auch dafür, dass die Hürden möglichst hoch sind, weil dann nur noch die Großen überleben können, also die Platzhirsche. Und dann können die halt direkt die kleinen Klatschen aufkaufen, die kleinen pharmazeutischen Klatschen. Und so immer weiter wachsen. Das ist also so ein Nebeneffekt von dieser Zulassungssache. Aber insgesamt ist die amerikanische FDA wirklich die härtere als die europäische.
Okay, interessant. Und du bist dann auch ein Gegner von Patentrechten.
Ja.
Als Libertärer, ja. Ja, ich bin da so unentschlossen. Ich glaube, einmal die Woche anders. Und wenn ich dann mit dir gesprochen habe, danach bin ich auch dagegen, aber
Hayek hat es auch mal so irgendwo geschrieben. Wenn immer er ein Buch gelesen hat, war er immer am Ende dieses Buchs der Überzeugung von dem Autor, bis er ein anderes Buch gelesen hat.
Ja, das kann sein.
Oder dass er selber was geschrieben hat. Ja, ich glaube auch, das ist wirklich, Patente sind eines der schwierigsten Sachen, das abzuschätzen, wie da die Entwicklung ist, mit und ohne Patentrecht, wie das alles ist. Aber wenn du dir auch anguckst, was mit diesen ganzen Patentkriegen da heutzutage los ist,
ja.
Im Zweifelsfall immer für die Freiheit, also wenn es sich nicht genau abwägen lässt und kein rotes Warnlicht anleuchtet, dass Patent, wenn wir das Patentrecht abschaffen, dass dann die Welt zusammenbricht, das glaube ich nicht, sondern dann wird ein Anpassungsprozess hingehen, dann lieber das weglassen, als es aufrechterhalten. Aber das ist auch mehr so eine vage Sache und da streiten sich ja auch in der Szene.
Ja gut, wenn man halt überlegt, dass oder wo ich zumindest mitgehen würde, die Patentdauer einfach ein gutes Stück reduzieren. Jetzt nicht drastisch, aber ein gutes Stück, weil halt einfach Unternehmen ja darauf spekulieren, Patente anzumelden und dann zu bunkern.
Ja, wobei das ja auch schon wieder dadurch ist, so eine Medikamentenentwicklung zum Beispiel, da ist das Patentrecht auf 12 Jahre hinaus.
Ja.
Es braucht 6 bis 8 Jahre, bis das Medikament auf dem Markt ist. Und dann hat es noch 4 bis 6 Jahre Zeit, diesen Patentschutz zu nutzen, um Entwicklungskosten einzuspielen, die je nachdem, von welcher Seite der Wissenschaftler bezahlt wurde, 500 Millionen bis zu 2 Milliarden Euro gekostet hat, ein Medikament heutzutage zuzulassen.
Dann Patente doch nicht kürzen, bitte.
Das ist halt alles diese hohe Sicherheitsanforderungen, die gekommen sind, auch durch den Skandal um das Contagan, das Schlafmittel, was damals dann bei den Schwangeren zu Fehlbildungen der Nichtgeborenen oder Ungeborenen Kindern kam. Und daher wurde immer wieder in den letzten Jahren wurden immer höhere Sicherheitsstufen angefordert und das dauert halt alles immer länger, Phase 1, Phase 2, Phase 3 und dem ganzen Jahr. Aber ich würde vorschlagen, wir machen dazu mal eine eigene Sendung vielleicht, wo ich dann einfach Seiten aus meiner Masterarbeit vorlese.
Aber bitte. Nee, aber eins will ich nur loswerden, das habe ich nämlich im Radio gehört und dann dürfen wir auch direkt ausmoderieren, dass in Deutschland jetzt mehrfach Fälle aufgetreten sind, dass Kinder ohne rechte Hand geboren wurden. Hast du das mitgekriegt?
Nee.
Das war in Rheinland-Pfalz waren jetzt Fälle und im Kohlenpott und niemand weiß warum. Die verantwortlichen Ärzte haben gesagt, ja Zufall, bis halt irgendwer gehört hat, dass das in anderen Bundesländern auch passiert ist. Und jetzt sind sie eifrig am Forschen, was das hätte auslösen können.
Spannend, dass auch nur, also scheiße für die Kinder, aber spannend, dass es nur die Extremität rechte Hand betrifft und nicht andere Teile davon.
Andere Fehlbildungen,
ja. Mal gucken, vielleicht werden wir bis zur nächsten Folge dieses Problem gelöst haben.
Ja.
Und solange verbleiben wir mit besten Grüßen an unsere Hörer.
Und ohne Werbung.
Nur mit dem kleinen Hinweis, Seien Sie kein Massenmensch. Lesen Sie eigentümlich frei. Und bewerten Sie dieses Video. Diesen Stream, was auch immer das hier sind. Und da ist der letzte Euro. Verdammt. Ach, Mist.
Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.